Herzlich willkommen. In der heutigen Folge von 5 nach 12 geht es um ein Thema, das in Zeiten multipler Krisen wichtiger ist denn je, würde ich sagen. Zuversicht in der Führung und warum sie keine naive Hoffnung ist, sondern eine handfeste Kraft. Dazu habe ich heute eine Frau zu Gast, die weiß wirklich, wovon sie spricht, aus vielen Gesprächen auch untereinander, bilateral, denn sie weiß, wie Veränderung wirklich gelingt. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Transformationsexpertin und Gründerin des Thinktanks Next Work Innovation. Als Autorin und Rednerin und Forscherin bewegt sie sich seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Sie ist unter anderem eine der beiden Stimmen der Bücher Mut zur Zuversicht und Schluss mit Lustig. Und sie hat noch viele, viele weitere Bücher geschrieben, wie ich gehört habe. Sie fordert die traditionelle Denkweise heraus und zeigt, wie Unternehmen sich in Zeiten der Krisen wirklich transformieren können und dabei nachhaltiger und hoffentlich zukünftiger werden. Mit ihrer Sichtweise und ihrem innovativen Ansatz zeigt sie, wie Transformation wirklich gelingen kann. Ihr aktuelles Buch, was demnächst rauskommt, trägt den bezeichnenden Titel Zuversicht, die neue Führungskraft. Gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Katharina Roos stellt sie darin klar, wer führen will, muss heute vor allem eines vermitteln, realistische Hoffnung. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch und das meine ich wirklich so, wie ich sage, denn wir haben einige Anläufe gebraucht. Sie muss selbst gerade lachen. Herzlich willkommen, liebe Vera Starker.
Ich danke ganz recht herzlich, vor allen Dingen auch für den schönen roten flauschigen Teppich, den du mir hier hingelegt hast.
Den hast du absolut verdient. Ich kann sagen, wir hatten ja schon mal live so einen Podcast gemeinschaftlich, da gab es leider keine Aufzeichnung und der hat schon damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lass uns direkt einstehen. Zuversicht können wir irgendwie gerade alle vertragen. Viele verwechseln Zuversicht mit Zweckoptimismus oder Hoffnung. Ne? Doch euer Buch zeigt, dass Zuversicht eine ganz andere psychologische Qualität hat, eine eigene Qualität. Also, liebe Vera, was unterscheidet nun mal echte Zuversicht von blinden Optimismus?
Also die Zuversicht ist aus der wissenschaftlichen Perspektive ein Konstrukt zweiter Ordnung. Und unter der Zuversicht liegt Optimismus, Hoffnung, Resilienz und Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn alle diese Faktoren gegeben sind, ergibt sich Zuversicht. Insofern ist Optimismus ein Teil davon. Ja. Und in meinem und unserem Verständnis ist Zuversicht das Konstrukt, was den größten Tunanteil hat. Ich kann nur zuversichtlich sein, wenn ich etwas tue, wenn ich irgendwie Einfluss nehme. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, nee, wir wollen wirklich auf dieses Konstrukt gehen, weil die Leute müssen ins Tun kommen, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Mhm. Also das eigene Wirksamkeitserleben zu erhöhen. Und ich habe ja eine lange Zeit in Köln gelebt. Da gibt es ja die Kölner Gebote. Und da gibt es ja eins, it is wie it is, it could wie it could, und hätten aber gut jange. So, das ist auch der Kölner Optimismus, der mich immer auch lange begleitet hat. Und das stimmt ja auch irgendwie, aber da fehlt für mich so dieses Stück, und was tue ich dafür? Mhm. Und wie sorge ich für mich, dass das auch so passiert? Und das ist das, was uns interessiert in Bezug auf das Individuum, aber eben auch in Bezug auf Organisation.
Ja, so ein bisschen positive Stimmung aus Köln könnte man ja ganz gut in der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Noch besser natürlich Zuversicht. So, also Führungskräfte können da ja eine entscheidende Rolle spielen an der Stelle, ne? Also warum ist das so entscheidend da?
Also Menschen, die führen, fokussieren ja Aufmerksamkeit. Wenn eine Führungskraft sehr stark auf das fokussiert, was kritisch ist, was nicht veränderbar ist, dann ist es auch immer irgendwie eine Einladung an das Team, den gleichen Fokus einzunehmen. Und immer dann, wenn wir Menschen auf Dinge gucken, die wir als krisenhaft erleben, als schwierig, als herausfordernd, vielleicht auch als bedrohlich und das Gefühl haben, wir können nichts tun, dann entsteht ein Gefühl von Ohnmacht. Und das sehen wir an den Jammerzirkeln, die es in manchen Teams so gibt. Oder Jammerspiralen, hat die Simone Kaufeld das genannt, die dazu auch forscht. Dann gibt es wirklich so eine gruppendynamische Spiralwirkung ins Negative. Und dann sind alle voller Cortisol und gestresst und empört und fühlen sich vielleicht gut gebunden miteinander, weil sie alle einig sind. Aber die gehen sehr negativ aus so einem Termin raus. So, und da hat die Führungskraft einfach, ich würde nicht sagen, das ist nicht die entscheidende Sache, dass sie das entscheidet, wie die Leute das erleben, aber sie fokussiert sehr stark die Aufmerksamkeit. Und das ist die Chance, die da drin liegt. Zu sagen, wenn ich so eine Art Scheinwerfer, das kann man sich mit dem Scheinwerfer eigentlich vergleichen. Mhm. Wo leuchtet die mit dem Scheinwerfer hin? Und jetzt kann natürlich eine Führungskraft nur da zuversichtlich hinleuchten, wenn sie selber Zuversicht entwickelt oder auch Zuversicht hat.
Ja.
Und deswegen haben wir gedacht, naja, was ist denn eigentlich dann die Wurzel aller Dinge? Und das ist wirklich das Innenleben der Führungskräfte und egal auf welcher Ebene.
Ja. So eine Ohnmacht spürt man ja schon überall, ne? Also wir haben eine Menge Krisen überall. Ich will nicht sagen Weltuntergangsstimmung manchmal. Ich spüre eine Menge Ratlosigkeit, sozusagen der Optimismus fehlt. Ne? Also der Spaß ist sicher immer noch in irgendeiner Art und Weise da. Aber du hast ja gerade auch gesagt, da reden wir über was deutlich Größeres an der Stelle. Warum ist diese Zuversicht so wichtig, wenn man, naja, in meinem Podcast rede ich ja über Nachhaltigkeit, über die nachhaltige Zukunft, also über eine Transformation. Warum ist Zuversicht so wichtig, um zu transformieren?
Die Zuversicht sagt ja, als wenn man sie übersetzen würde, sagt ja, wir tun jetzt etwas und wir glauben daran, dass uns das gelingen wird. So, und das ist ja nicht nur eine kognitiv reflektiert wichtige Sache, sondern das ist vor allen Dingen im Zwischenhirn. Also weil alles, was wir erleben, bewertet unser Gehirn erstmal im limbischen System emotional. Und wenn da so ein Hinzu-Impuls kommt, na, wir können hier was tun, wir können Einfluss nehmen, dann kriegen wir auch auf unwillkürlicher Ebene, also da, wo wir nicht den Denkapparat anhaben, diesen positiven, auch, ich sag mal, Hormonausschuss, Dopamin ist ja nicht nur Glückshormon, ist auch Neugierdehormon, und dann fangen wir an, uns zu interessieren, uns zu beteiligen. Und deswegen finde ich es zum Beispiel im Thema Nachhaltigkeit, das macht mich dann echt auch ein bisschen sauer, wenn ich Dinge höre und lese, wo Leute sagen, ja, der Einzelne kann ja gar nichts tun. Mhm. Weil das nimmt uns in zweierlei hin, also es stimmt nicht, das ist ein summarischer Effekt. Ja, wenn 80 Millionen Menschen weniger Wasser verbrauchen, haben wir weniger Wasser verbraucht, simsalabim. Jetzt kann ich sagen, ja, aber die Industrie und die Chinesen und wer auch immer. Also insofern erstmal stimmt es faktisch nicht, aber was daran auch an Auswirkungen so wichtig ist, ich erlebe die Klimakrise und ich sage mir die ganze Zeit, ich kann da nichts tun, ich kann da nichts tun, ich kann da nichts tun. Das ist wie so eine Problemtrance-Selbstinduktion. Mhm. Ja, dann kommt natürlich die Ohnmacht.
Ja.
So, und dann sagen die einen, okay, ich lege mich auf der Couch und ziehe die Decke über den Kopf. Und die anderen sagen, ach, vielleicht ist gar nicht so schlimm. Die gehen in die Verdrängung, in die Ignoranz. Weil sie es eben nicht aushalten, aber sie halten es vor allem deswegen nicht aus, weil sie ja nicht wissen, was sie beitragen können.
Ja.
Deswegen ist dieser Aspekt zu sagen, ich brauche Einfluss und Wirksamkeit zu erleben in dem, was ich tue, auch im Thema Klima, so unglaublich wichtig, damit wir stabil bleiben und diese Lösung finden, die wir brauchen. Und es gibt ja saugute, viele, viele, viele Lösungen. Und wenn wir mehr davon wüssten, dann würde es uns auch besser gehen.
Ja. Spannend, und ich unterschreibe jeden Satz von dir. Dazu ist ja der Podcast quasi auch unter anderem entstanden. So ein kleiner Beitrag von mir, ein kleiner Beitrag an der Stelle. In eurem Buch habt ihr irgendwann mal Karl Valentin zitiert. Den musste ich mir direkt nochmal rausschreiben. Ich kannte den Satz. Früher war die Zukunft besser. So, warum sage ich das gerade? Naja, also wenn ich meine Großeltern ansehe, ne, sozusagen, also die kamen wirklich aus dem Weltuntergang.
Ja.
Und, also frage ich mich, warum die sich dann besser gefühlt haben. Wir haben jetzt noch nicht den Weltuntergang und wir können ihn ja selbst verhindern, mal unabhängig, ob er jemals kommen wird, aber trotzdem, wir können jetzt etwas tun. Ne? Und wir kommunizieren immer über die Problemseite. Ne? Also sozusagen, Problem, also wir versuchen, das Problem zu motivieren. Die Welt geht unter, sozusagen die Artenvielfalt stirbt aus. Das ist ja jetzt nicht zuversichtlich vermitteln. Ne? Ist das vielleicht das Problem, dass wir deswegen weniger bewegen, als wir wollen? Also
Zuversicht braucht schon einen klaren Blick auf die Herausforderung. Und wenn wir jetzt das Thema Biodiversität, Artensterben nehmen, dann sind es schon auch wirklich krasse, krasse Studien und krasse Ergebnisse. Und dann ist aber die Frage, bleibt es dann da stehen?
Mhm.
Oder folgt ein Konditionalsatz, wenn wir das nicht tun, werden wir alle sterben? Das folgt der Logik, wenn die Leute nur verstehen, wie dringlich es ist, dann tun sie was.
Mhm.
Und das ist eigentlich die ursprüngliche Logik, die der John Cotter in Harvard damals entwickelt hat in seinem Leading Change, nämlich das Dringlichkeitsprinzip. Und das ist aber eine mechanistische Vorstellung von Menschen. Ich muss es nur dringlich genug machen, die Schmerzen müssen nur groß genug sein und dann tut mein Gegenüber was. Ja, wir müssen uns nur umschauen, dass das nicht funktioniert.
Na, vielleicht tut er dann auch gleich das Falsche, sagt er. Na, wenn es sowieso nicht mehr zu helfen ist, dann leben wir jetzt nochmal richtig.
Zum Beispiel.
Nach mir die Sinnflut.
Genau. Und deswegen ist diese, ist das Da-Stehen-Bleiben nicht richtig. Na, also die Zuversicht könnte entstehen, wenn man sagt, das Artensterben ist, das ist dramatisch, das hat große Auswirkungen. Aber schau, diese Lösung gibt es schon und guck mal hier, da kannst du deinen Teil dazu beitragen und bitte tu es auch. Also nicht diese Konditionallogik zu nutzen und auch nicht moralisieren, sondern in ganz einfache Pakete schnüren, so sieht's aus, na, das ist das, was wir jetzt tun können, das ist das, was wir schon tun, schau, wir sind schon auf dem Weg und das ist, bitte ist dein Beitrag, wie sagt man, krempel die Ärmel hoch.
Ja.
Na, komm ins Tun. Also mein Mann hat kürzlich vorgeschlagen, dass wir einen Tower bauen in unserem Garten, weil es einen intensiven Flugverkehr gibt. Ich habe so viel Bienenpflanzen und Hummelpflanzen gepflanzt. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben.
Sehr schön, sehr schön. Dann bist du weiter als ich. Ich hatte ja erst vor kurzem die Stadtbienen zu Gast und da war das auch ein Thema. Und die haben mich angesteckt und wir werden auch mehr Flugverkehr haben. Geht aber auch ohne Tower, oder?
Ja, ich hab auch gelacht, weil natürlich sind auch noch mehr Vögel gekommen und Igel und so. Also wirklich wunderbar. Ich liebe das sehr. Wildbienen auch vor allen Dingen. Mhm. Und das ist dann, wenn ich dann sage, während ich diese Pflanzen pflanze und mir die ganze Zeit sagen würde, das bringt ja eh nichts, dann versaue ich mir auch noch das schöne Erlebnis, in der Natur zu sein, diese Pflanzen zu pflanzen, Kontakt mit der Natur zu haben. So, also ich brauche diesen Fokus zu sagen, das ist richtig, das zu tun. Ich leiste meinen Beitrag. Ja. Ich verbrauche weniger Wasser, ich mache gutes Wassermanagement. Und deswegen höre ich gar nicht hin, wenn jemand sagt, ach, das bringt ja alles gar nichts. Mhm. Ja, da gehen sofort sind so Ohrklappen, negative Ohrklappen. Die klappen runter und dann höre ich das gar nicht. So, als würden die Chinesisch sprechen.
Aha, du nutzt also auch Verdrängung. Ja. So, also, aber schönes Bild.
Selektives Hörvermögen.
Bei der Gartenarbeit dann immer zu sagen, das bringt eh nichts, aber wir machen es jetzt trotzdem. Gut, ist dann wahrscheinlich nicht sehr motivierend, aber ein gutes, sehr, sehr schönes Bild. Aber lass uns sozusagen, du bist ja, begleitest ja Führungskräfte, Unternehmen bei dem Change und da ist ja ein nicht unerheblicher Hebel drin zum Richtung Transformation. Deswegen lass uns da ein Stück tiefer einsteigen und da geht es ja auch in dem neuen Buch, was bald demnächst kommt, letztendlich darum. Kleiner Werbeblock, der nicht finanziert ist, sondern den ich jetzt spontan eingefügt habe. Also, liebe Vera, also wie verändert so Zuversicht, also konkret die Art, wie Unternehmen mit Unsicherheiten und Wandel umgehen? Das ist ja genau in dem Spagat, wo die sich bewegen. Dann müssen sie sich ja selbst noch transformieren, ne, weil sie im Wettbewerb stehen. Also da gibt ja Multikrisen, zeigen sich da ja ganz besonders. Also
dass das für Unternehmen eine herausfordernde Zeit ist, steht völlig außer Frage. Also diese Aufgabe, die ist schon, ist jetzt gerade nichts für Schönwetterkapitäne, sagen wir es mal so.
Ja.
Wir haben ja die Studie letztes Jahr gemacht, wie sich diese allgemeine Krisenstimmung auswirkt. Und wir haben im Nachgang zu der Studie auch noch mal ganz gezielt tiefen Interviews mit CEOs geführt. Und es war total spannend, also diese Forscherei ist wirklich spannend. Es war total spannend, weil wir so ein Muster erkannt haben, dass die CEOs, die sehr stark auf das fokussieren, was sie nicht beeinflussen können. Amerika, europäische Gesetzgebung, deutsche Politik, also die wirklich so durchzogen waren von diesem eigentlich auch fast so einem inneren Ärger und Jammern und Empörung über diese Umstände, zwar sich selber vertraut haben, dass sie irgendwie da durchkommen, aber ihrer Organisation nicht vertrauen. Und dann in die autoritäre Führung bewusst sogar reingehen. Ja, weil in der Studie haben wir es so ein bisschen unbewusst abgefragt und hier haben die sehr klar gesagt, das geht jetzt nur noch mit klarer Ansage, ich sag das und du machst, was ich dir gesagt habe.
Mhm.
Also sehr direktiv. Und dass die CEOs dir sagen, ja, das ist echt eine herausfordernde Kiste. Also wir kommen schon auch an unsere Grenzen. Wir reden gerade viel. Aber wir haben uns jetzt fokussiert, wo sind unsere Chancen in dieser Situation? Was können wir beeinflussen? Und das haben wir mit der Führungsmannschaft gemeinsam gemacht. Die haben das mit ihren Teams gemacht. Und die Stimmung bei uns ist ganz gut. Gleiches Wirtschaftsumfeld. Ja, und das, da haben wir gedacht, Donnerwetter, dass sich das so durchzieht.
Ja.
Von diesem individuellen Fokus auf Machbares oder eben auf die Ohnmacht, auf Nichtmachbares, zieht sich wirklich bis unten durch. Und wir haben ja in der Studie letztes Jahr schon gesehen, dass die Zuversicht auf dem Ziellevel am höchsten ist. Und sie nimmt krass nach unten ab.
Ach, okay.
So, und gestern noch war ich bei einem Vortrag und da war eine Vorständin hinterher neben mir auf dem Panel und hat sie gesagt, für mich ist das doch total klar, weil ich kann ganz viel entscheiden und gestalten. Und dann wird klar, na, das ist, wenn wir was tun können, kommt die Selbstwirksamkeit. Und das hat was damit zu tun, dass wir Zuversicht entwickeln können, im Gepäck mit Hoffnung, Optimismus etc. Mhm. Also insofern geht es darum zu sagen, wie können Unternehmen eigentlich jetzt mehr denn je Menschen daran beteiligen, zu gestalten.
Das wäre jetzt auch meine Lücke gewesen, weil ja. Du gerade die Dame zitiert hast. Ne? Wenn sie sagt, sie kann ja entscheiden, ja. Dann hat sie hoffentlich auch die Logik entschieden, hat gesagt, dann müssen auch meine Teams, mein mittleres Management, meine Mitarbeitenden Entscheidungen treffen können. Nach gestern ja. Okay, da ist eine Transformation entstanden. Ja. Dann öfter bitte solche Bühnenvorträge.
Ja, die hatten bislang noch nur Zufriedenheitsbefragungen gemacht.
Ja?
Da habe ich gesagt, bitte abmoderieren.
Mhm.
Okay. Das ist keine Beteiligung.
Ja. Jetzt wäre meine gefühlte Wahrnehmung, jetzt bin ich, also du bist ja eine Wissenschaftlerin, die bei so einem ernsten Thema noch viel lacht, das finde ich ja schon mal super. Das hört, glaube ich, auch gerade jeder so raus. Aber mein Bauchgefühl ist, diejenigen, also bei der Befragung, ohne die Zahlen zu können, wahrscheinlich diejenigen, die auf den autoritären Führungsstil gehen, sind mehr, oder? Es ist doch wahrscheinlich die höhere Anzahl. Also, ihr habt das ja nicht direkt gefragt, aber es hat sich ja wahrscheinlich ergeben dann durch die Befragung.
Nein, die... was wir ja gesehen haben, ist, dass die Führungskräfte intensiv Krisenwahrnehmung haben. 3/4 haben gesagt, sie spüren das total.
Mhm.
Und sogar Führungskräfte, die in einem Unternehmen arbeiten, was gar nicht betroffen ist.
Ja.
Also Phantomschmerzen quasi. Und das, was wir da sehen, ist, dass die von der Krise betroffen sind, haben 86% der CEOs gesagt, wir müssen unseren Führungsstil ändern. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber da teilte sich das in den tiefen Interviews dann auf, in denen die gesagt haben, es muss wirklich autoritär werden. Und denen, die dann gesagt haben, wir müssen anders führen, aber mehr im Sinne von, wir müssen uns konzentrieren, wir müssen uns fokussieren, wir müssen mit den Leuten jetzt daran arbeiten, was wir hier verändern können.
Mhm.
Also verändert haben den Führungsstil nahezu alle, die wir befragt haben.
Okay, das ist ja spannend.
Also wir haben ein hohe Krisenwahrnehmung und man muss ja auch sagen, es ist ja fast egal, welches Medium man konsumiert. Auch die Wirtschaftsleute werden ja ununterbrochen mit negativen, kritischen Inhalten befeuert.
Ist es eigentlich ein deutsches Phänomen? Was sagen alle, aber ist es wirklich so? Hast du bei der Forschung irgendwas bei dir feststellen können?
Na, es gibt ja, der Gerd Hofstede hat ja ganz viel so Kulturforschung gemacht und hat ja auch Kulturen so ein Stück klassifiziert. Und ich sage mal, dass in der Tendenz bei uns das Glas eher halb leer ist, das ist schon so.
Hm.
Ja, ich habe bei einem Vortrag kürzlich auch über Zuversicht, das war sehr lustig, es war die Führungsetage eines sehr großen überregionalen Klinikums. Und dann habe ich erläutert, dass wenn man die Resilienz steigern möchte, dass man reflektieren muss, auch im Team, was man geschafft hat, was man erreicht hat.
Ja.
Weil die Resilienz kommt nicht nur über die Bewältigung, sondern über die Reflexion der Bewältigung. Und dann hat er gesagt, da muss er mal was zu sagen, ob ich jetzt auffordern würde, dass alle zum Jubelpapst werden.
Ich habe es befürchtet, dass das kommt. Ja.
Ich war ein bisschen verdattert im ersten Augenblick, habe ich gesagt, nein. Aber einfach leistungsangemessen bitte sagen, schau, das haben wir geschafft. Und das ist irgendwie noch so eine unangenehme Kiste für viele Führungskräfte. Vielleicht ist auch eine Annahme dahinter, dann ruhen die Leute sich aus oder so. Also es sind sehr mechanistische Annahmen, die dahinter stecken. Und damit die Resilienz kommt, brauchen wir einen Blick auf das, was wir geschafft und bewältigt haben. So.
Jetzt stimmt mich das ja positiv. Also ich bin ja auch Manager, aber sozusagen nicht im CEO-Bereich. Aber du sagst, 86% waren es, ne, die sozusagen ihre
Betroffenen Unternehmen
wollen ihre Führung ändern. Jetzt hast du aber auch gesagt, wenn man in die anderen Ebenen geht, ist die Stimmung eine andere. Dann scheinen die ja diese Veränderung nicht wahrzunehmen.
Ja, wir haben Abkopplungseffekte ganz deutlich sehen können in der Studie. Und ich mache ja mit der Katharina Roos zusammen, auch wenn wir Transformationen begleiten, messen wir auch immer. Also nicht nur, weil wir einen Nullpunkt brauchen, um nicht mit der Gießkanne zu hantieren, sondern auch um hinterher Wirksamkeit zu messen. Und da sehen wir in den Studien sehr deutlich die Abkopplung zwischen den Ebenen. Und die ist natürlich problematisch, wenn oben die Welt ganz wunderbar aussieht, also zwar herausfordernd, aber dann werden ja Themen und Interventionen in die Organisation gegossen, die unten gar nicht verarbeitet werden können. Und dann kommen wir zu diesen Phänomenen, das ist auch bei Change ganz häufig so, dann kommen wir zu den Phänomenen, dass die dann oben sagen, ja, das Mittelmanagement ist die Lähmschicht. Da kommt so die erste Abwertung. Obwohl das eigentlich nur eine Erwartungsdiffusion ist, die die Leute im mittleren Management erleben, nämlich den Druck von oben und die Anforderungen und die völlig andere Welt von unten, von den Mitarbeitenden. So, da entsteht natürlich der Druck. Das heißt, wir können diese Abkopplung können wir wirklich deutlich sehen. Und das führt eben dazu, dass auch teils unrealistische Ziele gegeben werden. Und wenn wir die Daten dann hinlegen und sagen, schau mal, na, hier gibt es diese Abkopplung, wie könnt ihr euch wieder ankoppeln an eure Mannschaft? Es gibt dieses chinesische Sprichwort, ich glaube, 10 Meilen in den Schuhen des anderen gehen. Na, also wie kriegen wir das eigentlich hin, dass ein CEO mal männlich, weiblich, divers in den Schuhen der Menschen geht, die seine eigene Wertschöpfung oder die eigentliche Wertschöpfung auch liefern im Unternehmen.
Spannender Punkt. Jetzt kommen wir ja noch sozusagen immer wieder im Gespräch sicher auf das Thema Zuversicht und wie das Stellhebel in Bewegung bringt. Lass uns noch einen Punkt nochmal, dann würde ich es aber abschließen wollen, zum Thema autoritären Führungsstil. Ne? Warum fällt man in dieses Muster zurück? Das kannst du wahrscheinlich sicher sehr gut erklären, weil das muss ja einen Automatismus haben, wenn das so eine typische Reaktion in Krisenzeiten ist.
Also interessanterweise sind ja nicht alle zurückgefallen, sondern wir haben das insbesondere bei den Führungskräften beobachtet. Und die statistischen Daten der Studie zeigen, dass das ein Selbststabilisierungsmechanismus ist, weil die so doll Krise erleben. Und ich sage mal, wir haben in Deutschland in den letzten 15 Jahren nicht unbedingt in Selbstführung investiert. In Selbstmanagement ja, aber nicht in Selbstführung. Das heißt, der Kontakt zu mir selber ist an der Stelle absolut entscheidend. Und in dem Buch behandeln wir auch eine Langzeitstudie, die gezeigt hat, dass Unternehmen, wo die Führungsetage innerlich sehr stabil ist, sehr gute Selbstführung hat, viel wirtschaftlich erfolgreicher durch Krisen kommen, durch Krisen und Komplexität. Und da spielt ein Stück die Musik. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich das hier ansagen und die Leute müssen es machen und dann bin ich stabiler und dann schaffe ich das auch, das ist mehr in diesem Sinne zu verstehen. Da war jetzt, also auch in den tiefen Interviews, niemand dabei, wo wir sagen würden, ich weiß nicht, ob man das Wort hier sagen darf, der ist ein Arsch.
So, ja? Wir haben ja keine KI, sonst würde die das wahrscheinlich jetzt rausschneiden.
Genau. Sondern das sind Leute, die gerade wirklich intensives Krisenerleben haben. Und dann dahin greifen.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass Sie das Gefühl haben, also Ihnen ist bewusst, wir müssen etwas bewegen. Wir haben es selbst in der Hand. Ne? Also ich als Manager habe gesehen, oder Führungskraft, ist ja egal, auf jeder Ebene ist das der Fall, denke ich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich sehe, wo wir ansetzen können. Wir müssen schnell handeln, wir müssen fokussiert handeln. Dass man dann versucht, über diese Autorität, dass man meint, dass man hat es schneller im Griff, man kann es schneller bewegen?
Ja, ich denke ja. Und jetzt muss man ja sagen, wir kommen ja aus dieser New Work-Zeit. Und die war in vielen Unternehmen, das muss man ganz kritisch sagen, nicht funktional aufgestellt. Also viele Unternehmen haben versucht, agile Methoden einzuführen, sind aber keine agilen Unternehmen geworden. Oder es ging ganz stark um Zufriedenheit, was ein ziemlich fataler Trend ist. Und die Krise knallt quasi auf diese Zustandsbeschreibung, die wir da haben. Und das passt nicht zueinander. Und da gucke ich als Beraterin natürlich auch total kritisch drauf. Was haben wir die letzten 15 Jahre eigentlich gemacht mit dem Thema, mit der Transformation? Weil in den Unternehmen, wo wir sehen, wo das gefestigt ist, da gehen die anders damit um. Das ist völlig selbstverständlich, dass die Leute mit anpacken. Die krempeln die Ärmel hoch und sagen, alles klar, was ist jetzt der Plan? Und das ist interessanterweise das auch, was die Mitarbeitenden wollen. Die haben in der Studie sehr deutlich gesagt, sie wollen weiter mitdenken. Sie wollen aber soziale Klarheit, soziale Verbindlichkeit und Regeln. Und sie wollen, dass die Führungskräfte auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Sie wollen mehr Stabilität und mehr Struktur und Transparenz. Also ich sag mal, die Überschrift lautet, sie wollen bessere Führung. Ja, und dieses Mitdenken wollen weiterhin. Wenn das die Antwort kriegt von autoritärer Führung, du hast ja gar nicht mehr zu denken, sondern zu machen, was ich dir sage, dann verkleinert sich ja deren Spielraum und dann kommt die Ohnmacht und dann kommt die Abkopplung und dann pflanzt du lieber Bienenbäume.
Also ich würde es jetzt mal anders vielleicht, also formulieren es mal mit meinem Wort. Das heißt ja, im Grunde genommen, diese Autorität könnte schon passen, aber eigentlich für klare Spielregeln, klare Rahmenbedingungen, die eingehalten werden, die für alle gelten und nicht nur für den einen so und für den anderen so. Ne?
Ja.
Im Grunde genommen, und dass es dazwischen aber ausreichend Spielraum gibt für die eigene Selbstwirksamkeit, für die eigenen Entscheidungsmöglichkeiten, das eigene Verantwortungsbewusstsein, dann würde sich das ja gar nicht so widersprechen. Der eine hätte die Verantwortung regeln, ich nenne es jetzt, bleibe jetzt mal Autorität, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, ne? Und der Mitarbeitende hätte die Möglichkeit, genau seine Spielräume zu haben. Er weiß, wo die Grenzen sind, er weiß, was geht und da kann er seine Kompetenz ausspielen und ist nicht nur ausführendes Organ.
Und die Frage zum Beispiel, ob dieses Return to Office, haben ja viele gesagt, das ist total autoritär. Mhm. Ich finde nicht, dass das autoritär ist. Der Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Mhm. Der darf bestimmen, wo der Arbeitsort ist. Das steht in jedem Arbeitsvertrag drin. Und ich finde es eine völlig legitime strategische Entscheidung, zu sagen, ich möchte, dass die Beschäftigten wiederkommen. Was daran ich nicht so gut finde, sind die Begründungen. Die sind ehrlich gesagt meistens ziemlich, das ist ein bisschen Veräppelung. Das merken die Leute, das macht sie sauer. Aber ich finde es total legitim. Und das ist für mich nicht autoritäre Führung, sondern das ist für mich diese Rahmengebung, die du ansprichst, zu sagen, wir haben einen Rahmen, also ein Wirtschaftsunternehmen, wir haben ein Ziel, nämlich zu wirtschaften, aber eben ohne aufzubrauchen. Weder den Mensch noch die Natur. Ja? Und dafür den Rahmen zu setzen. Originäre unternehmerische Aufgabe. Aber bei dem Wie, den Leuten jetzt zu sagen, wie sie es zu tun haben, dass die nicht mehr mitdenken, also ich sag mal zurück in die Käfighaltung, das ist so fatal. Und natürlich spüren die Unternehmen nicht die Folgen jetzt. Das ist ja kein lineares Geschehen, sondern diese Kollateralschäden oder Opportunitätskosten entstehen ja zeitversetzt.
Zeitversetzt, genau. Ja. Jetzt sozusagen, jetzt haben wir das Thema, die Führungskraft hat so ein Bild drauf. Er will, muss aus Krisen handeln, wir wollen transformieren, wir wollen nachhaltiger werden, ne? So. Da gibt es auch noch Kosten, über die man reden muss. Also ist ja schon ein großer, großer Spagat. Da hat man nicht viel Luft, um falsche Entscheidungen zu treffen. Ne? So, also deswegen, wie kriege ich jetzt die Company bewegt? Wie bekommst du mit den Gedanken die Führungskräfte überzeugt, dass es das Richtige ist, zu handeln mit Zuversicht und dass die Menschen dann auch das Richtige tun? Ne? Also es gibt ja auch eine Grundachse als Führungskraft. Na, vielleicht, also ich bin positiv zur Transformation, aber ob das meine Leute dann so machen, wie ich mir das vorstelle, wenn ich denen die Rahmen gebe, okay, aber der Spielraum dazwischen kann ja alles Mögliche passieren.
Mhm. Also. Es fängt schon mal damit an, dass ich gar niemanden überzeugen möchte. Na, weil vor mir sitzen hochkompetente, autonome Menschen mit sehr viel Berufserfahrung in der Regel, die sehr viel Erfolg in ihrem Leben gehabt haben, sonst würden sie da nicht sitzen, wo sie sitzen. Und ich verstehe das mehr so als Facharbeit, gemeinsame Facharbeit, mit denen darüber zu sprechen, welche Auswirkungen hätte das im System, wenn ihr das so tätet. Also szenarisch zu arbeiten, weil im komplexen Umgebung kann ich ja sowieso nicht mehr linear, ne, wenn wir die Maßnahme machen, wird das passieren. Das ist Kaffeesatzleserei. Sondern wir müssen in Zukünften denken. Und deswegen machen wir es auch mal datenbasiert, weil wir dann wirklich auch Evidenz erzeugen können. Und erstmal gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber auch einen Grund hat, so zu handeln, wie er oder sie handelt. Und dann eben aber in diesem Dialog zu gucken, ist das hilfreich für das Ziel? Ja, ich gehe ganz weg von falsch-richtig. Ich glaube, dass diese ganze Bewerterei, die wir auch im New Work-Kontext hatten, und auch Abwerterei, das Management wurde ja in Teilen gar nicht mitgedacht. Das war, also irgendwie hat sich vaporisiert, ja, in New Work, war nicht mehr da. Aber keiner hat gesagt, was ist denn da mit denen? Die waren irgendwie nicht mehr da. Also, dass wir da rauskommen müssen aus dieser Bewerterei und einfach gucken, was ist die Situation, was ist die Herausforderung, wo sind die Einflussmöglichkeiten, was brauchst du, Führungskraft, um Einfluss zu nehmen, da, wo du Einfluss nehmen kannst. Und diese Ordnungsarbeit mit den Leuten zu machen, das ist mein Selbstverständnis von Transformationsstrategieentwicklung. Wir brauchen nicht über Dinge sprechen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist, auf die wir ja nicht mal quasi reagieren können, sondern wir müssen gucken. Und deswegen würde ich eher sagen, es ist eine Sortierarbeit mit den Leuten. Und wer danach sagt, nee, ich mache so wie vorher, auch okay, ist eine autonome Entscheidung, hat halt Auswirkungen.
Ja.
Aber ne, die Leute dürfen Autos kaufen, Wohnungen kaufen, Kinder kriegen, die sind ja alles ohne Führungskraft, die sind ja erwachsen. Aber die, und diese, dass Zuversicht eine Auswirkung im System hat, ist gemessen. Weil diese Dimensionen, die ich eingangs genannt habe, ne, Optimismus, Hoffnung, Resilienz und Selbstwirksamkeit, sind deckungsgleich mit dem psychologischen Kapital. Das ist ein Konstrukt in der Psychologie, was sehr, sehr gut beforscht ist. Und hat Auswirkungen auf Leistung, auf Produktivität, auf Selbstwirksamkeitserleben, auf Resilienz. Also wenn wir uns fragen, wie kriegen wir resiliente Organisationen, dann müssen wir uns ja fragen, wie kriegen wir resiliente Menschen.
Mhm.
So, und deswegen, es gibt diese Konstrukte und das ist deckungsgleich mit der Zuversicht. Und das haben wir in dem Buch eben verarbeitet, um den Leuten zu sagen, schau, wir haben die Evidenz. Da kannst du dich darauf verlassen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was Frau Starker erzählt, sondern na, hier gibt es Daten.
Ja. Ist ein gutes Stichwort. Jetzt sind wir ja nicht im Einzelcoaching. Vielleicht fühlt es sich halt die manchen an, gerade so beim Zuhören.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, ja, genau. Mal gucken. Hoffnungsloser Fall. Im Buch habt ihr ja dann schon ein paar allgemeine Dinge besprochen. Geht ja gar nicht anders, logischerweise. Aber ihr seid sehr praxisnah und geht über Appelle hinaus. Ohne, dass ich schon alles lesen konnte, leider. Das schaffe ich hoffentlich demnächst und darf ich dann auch sozusagen. Aber was sind so, wo du sagst, was sind so die drei wirksamsten Hebel für Unternehmen? Kann man da sowas sagen, um Zuversicht zu vermitteln? Oder die Punkte, die du gerade als Worte in den Raum gestellt hast, positiv zu beeinflussen, dass die genau darauf einzahlen?
Also für mich steht und fällt es mit der Selbstführung.
Mhm.
Das heißt, also im Kontakt mit sich selbst eben zu gucken, wie stabil bin ich. Es ist wie die Pilotin oder der Pilot, die darauf trainieren, wenn die Turbine ausfällt, stabil zu bleiben und eben nicht limbisch zu werden.
Ja.
Und auch nicht aktionistisch auf irgendwelche Knöpfe rumzudrücken. Aber genau das haben wir in der Studie gesehen, dass viele Führungskräfte jetzt fangen, aktionistisch zu werden, auf irgendwelche Knöpfe zu drücken.
Ja.
So, das heißt, die Selbstführung ist der entscheidende Hebel und der zweite Hebel ist die Fokussierung. Ja, wo lenken wir die Ressourcen hin? Und das ist natürlich risikobehaftet, weil es ist immer leichter, Streutechnik zu machen. Also den Hoffen, irgendwas packt, aber das spaltet zu doll die Ressourcen. Also, wo können wir eigentlich was erreichen? Und das ist auch eine Frage der Selbstführung, nicht mehr dahin zu gucken, was einem Angst macht.
Mhm.
So, verliere ich meinen Job jetzt, wenn restrukturiert wird? Was passiert eigentlich mit mir? Es sind ja selbstverständlich, also es sind ja nachvollziehbare Ängste.
Ja.
Aber eine Zuversicht, die selber diese Angst hat, kann nicht zuversichtlich sein. Und dann sehen wir die Dynamiken in den Organisationen, dass die dann AU-Quote steigt ins Unermessliche, weil die Belastung so hoch wird, etc. pp. So, also ne, die Selbstführung auf der einen Seite und auf der zweiten Seite ist wirklich dieses methodische Fokussieren, das inhaltliche Fokussieren. Wir sagen ja auch immer sehr, bitte führt konzentriertes Arbeiten ein, weil es die Selbstwirksamkeit so erhöht und den Stress so senkt. Das sind für mich eigentlich die beiden großen Hebel.
Kannst du da noch ein bisschen tiefer einsteigen? Mhm. Fokussiertes Arbeiten finde ich nicht.
Na, wir haben 2022, habe ich auch mit der Katharina Roos zusammen eine Tagebuchstudie in Unternehmen gemacht. 25 Unternehmen, 12 Branchen, wo die wirklich Strichlisten geführt haben, wie oft sie unterbrochen werden, wie oft sie sich selbst unterbrechen, wie viel Multitasking sie machen, wie viel Zeit sie in Meetings verbringen, die sie nicht brauchen für ihre Tätigkeit. Und unser Gehirn verliert nach jeder, oder wir brauchen für jede Aufgabe 15% länger nach jeder Unterbrechung, bei einfachen Aufgaben bis zu 28% bei komplexen Aufgaben. So, und dann haben wir festgestellt, es sind 15 Mal pro Stunde im Mittel und ich würde sagen 25 Unternehmen, unterschiedliche Messzeitpunkte, 12 Branchen, da kann man schon was ableiten.
Ja.
Und dann haben wir ein Business Case drunter gelegt, haben statistische Daten vom Bundesamt genommen, Gehaltsdaten, haben gesagt, wenn wir nur diese 15% annehmen, was kostet das eigentlich Unternehmen, diese ganze Unterbrecherei?
Mhm.
Und da sind wir gekommen auf irgendwas um die 58 Millionen Euro. Und dass das sind 3 Tage pro Beschäftigten im Schnitt pro Monat, die wir verlieren. So, und nochmal 2 Tage nur über die Meetings, weil die 35% ihrer Meetingzeit sitzen sie in Meetings, die völlig irrelevant für ihre Tätigkeit sind. Das sind aber die sozialen Dynamiken. Ne? Was machen die anderen, wenn ich absage? Mein Chef erwartet, dass ich da bin.
Ja.
Dieser ganze Krimskrams, also ich meine jetzt nicht abwerten, aber das sind die sozialen Dynamiken, das heißt, es sind 5 Tage im Monat, Und nicht eingerechnet sind die stressbedingten Folgekosten, weil das Multitasking-Fragmentierung stark den Stresslevel erhöht, ist evident. Medizin, Neurowissenschaften, ist alles gemessen. So, das heißt, wir haben mehr Stress im System, wir haben weniger Produktivität im System. Und ich finde, die größte negative Auswirkung ist, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, ich habe heute nichts geschafft. Obwohl sie 8 Stunden da waren.
Und plus noch 2 Stunden Überstunden am besten.
Exakt. Genau. So, weil wir offensichtlich ein ganz gutes Gespür haben, ob wir produktiv sind oder nur irgendwie hektisch beschäftigt. Mhm. So, und jetzt haben wir seit 2020 plus 153% mehr Meetings. Wir haben gedacht, das ist Corona, da war ja wichtig, dass wir Kontakt halten, das geht wieder vorbei. No. Menschen gewöhnen sich. Das heißt, wir hatten 148%, jetzt haben wir 153%. Microsoft kann es ja messen, die messen ja alles. Ja. Und seit letztem Jahr ist klar, dass 2/3 der Menschen in den Online-Meetings etwas anderes tun, als dem Online-Meeting zu folgen. Das heißt, Hardcore-Multitasking jeden Tag. Ja. Mit den vollen Folgen auf Erschöpfung, auf Fehlerkultur, weil bis zu 20% erhöht sich die Fehlerquote durch intensives Multitasking. So, und da würde ich sagen, wenn wir über Fokus sprechen, dann sprechen wir nicht nur über den Fokus auf die Sachen, die wir bewegen können. Wir sprechen nicht nur über den Fokus auch im Markt. Ne? Wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir? Oder der ganzen Initiativen, strategische Initiativen sind teilweise, die Unternehmen haben viel zu viele Initiativen. Also das auch zu fokussieren, sondern wir reden auch wirklich von der Wertschöpfung an sich. Wann kommt die Produktivität wieder, das Produktivitätserleben? Weil dann fühlen die Leute sich wirksam. Dann gehen sie nach Hause und sagen, das ist das, was ich heute geschafft habe. Da plumpst übrigens auch die Zufriedenheit hinten raus. Spannend. Und es ist viel, viel, viel wichtiger als rote Sofas. Ja. Rote Sofas sind schön. Tischkicker auch. Tolle Umgebung. Sabbatical, das ist alles super, 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 aber es wirkt nicht quasi ausgleichend zu, wenn ich meine Arbeit an sich nicht gut erlebe. Ja. Und deswegen ist das so ein für mich wahnsinnig großer Hebel, wenn wir über Zuversicht reden, im Übrigen auch die politischen Forderungen nach mehr Leistung, ich muss da mal ein bisschen gähnen, weil ich denke, Herrschaftszeiten, weil unser Gehirn ist unsere Maschine. Da müssen wir doch gucken, ist das, wie wir arbeiten, eigentlich produktiv? Nein, ist es nicht. Also da liegt ein riesengroßer Hebel. Und Zuversicht kann im Übrigen auch nicht im Stressmodus entstehen. Und diese Hektik von Meeting zu Meeting hetzen und in Kommunikation verschwinden, auch vor allen Dingen viel in unsinniger Kommunikation, wer kommt denn da zuversichtlich abends nach Hause?
Jetzt lass uns mal das Ding mit dem Meetings rausnehmen. Ne? Also da kann ich ja aus eigener Erfahrung plaudern, wahrscheinlich 100% der Hörerin auch. Ne? Ja. So, jetzt bin ich ja sozusagen Teilnehmer, also habe diese Wahrnehmung, war das jetzt gut für mich, das Meeting? Ja. Nenne ich es mal so halbwegs neutral. Aber ich mache ja auch Meetings, ne? Sozusagen.
Ja, Täter und Opfer zugleich.
Genau, ich bin Täter und Opfer zugleich. Sehr gut, das ist auf den Punkt. So würde ich sie mal stehen lassen jetzt im Grunde genommen. Also wie kommen wir denn aus dieser Mühle raus? Weil ich kenne viele Führungskräfte, die reflektieren, ja? Aber irgendwie kommt man also so richtig aus der Mühle raus, dann vielleicht doch nicht. Und ich meine, 5 Tage von 4 Wochen, also eine Woche von 4 Wochen im Monat, da können wir ja so viel Welt retten,
ja.
Da haben wir ja kein Problem mehr, also, oder? Dann ist ja schneller gerettet, als wir alle glauben.
Ja.
Also, was sind so Hilfsmittel?
Ja, also auf jeden Fall nicht Meetingregeln.
Okay, schade.
Ja, nee, so einfach ist es leider nicht. Also wir beschäftigen uns ja seit 5 Jahren jetzt intensiv mit dem Thema und haben immer die Unternehmen gefragt, kennst du das Problem? Ja, nicken alle. Was hast du bislang getan? Ja, Meetingregeln, E-Mail-Regeln, Slack-Regeln. Also Regeln gibt es, Plakate, bis der Arzt kommt. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu fragen, was glaubst du, was der Grund ist, warum das nicht passiert? Und dann kamen die ganzen sozialen Dynamiken. Ja, also dieses, zum Beispiel dieser Anwesenheitsbias, diese Wahrnehmungsverzerrung. Wir hatten es ja im Vorgespräch kurz. Ja. Ne? Wenn ich den Enrico am Schreibtisch sitzen sehe, ich gehe in dein Büro vorbei, ich sehe dich am Schreibtisch sitzen, dann sagt mein Gehirn, Enrico arbeitet. Wenn ich dich nicht sehe, sagt mein Gehirn, was macht eigentlich Enrico den ganzen Tag? So, wenn ich das als Führungskraft weiß, und ich muss das wissen, weil fokussiertes Arbeiten ist zurückgezogenes Arbeiten. Fokussiertes Arbeiten heißt nicht, ich tanze auf jeder Bühne rum, ich bin in jedem Meeting permanent erreichbar. So, und diese ganzen Grundbedingungen, dass das gewertschätzt und gewürdigt wird, die haben wir nicht. Es ist, man muss mal ehrlich sagen, völlig absurd, dass man im Unternehmen fast drum betteln muss, dass man mal seine Arbeit ungestört machen darf. Aber das ist der Ist-Zustand. Und dann gibt es teilweise CEOs, die sagen, bei uns muss es summen und brummen. Und ich denke nur, oh nee, bitte nicht. Weil dann funktioniert da oben im Gehirn eben nicht viel.
Aber so. Summen und Brummen oben auf dem Dach mit den Bienenstöcken der Wildbienen.
So, das wäre
eine
ganz optimale Kombi. So, und deswegen haben wir ein Modell entwickelt, was sehr einfach ist, hat 5 Dimensionen. Arbeitsorganisation, Führung, Meeting, Kooperation, eigenes Verhalten und Kultur, was Unternehmen sogar selber einführen können, um systematisch konzentriertes Arbeiten in den Arbeitsalltag zu integrieren. So, wir messen das sogar, also es sind jetzt 20 Unternehmen, wir haben sie gemessen, deutliche Produktivitätssprünge. Wenn jetzt natürlich der pfiffige Unternehmer, Unternehmerin kommt und sagt, oh, dann kann ich ja noch mehr Arbeit oben ins System reingießen, dann geht's nicht. Das Gehirn kennt diesen Rebound-Effekt nicht. Das auch, wissen wir auch, dass da oben nicht, nach ein paar Stunden nicht mehr viel geht im Gehirn. Aber wir können diese Sprünge messen. So, und dann geht Stress aus dem System, die AU-Quoten gehen runter, Wirksamkeitserleben steigt, Produktivität steigt. Und deswegen behaupte ich immer steif und fest, im digitalen Zeitalter gibt es eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende, weil das wechselseitig aufeinander einzahlt. Und deswegen ist Fokus für Zuversicht in ganz vielerlei Ebenen ein unglaublich wichtiges Thema.
Und ich habe ja im Vorgespräch gelernt, deine Co-Autorin, die Dr. Katharina Rosch, ist für die Zahlen zuständig. Ne? Ihr habt das sozusagen in den Zahlen auch belegt.
Dinge, genau. Ne? Also wir entwerfen immer gemeinsam das Design.
Ja.
Und sie ist die Statistik-Queen.
Statistik-Queen, auch schön. Tolles Kompliment.
Ja, sie ist wirklich ganz großartig, weil sie eben immer auch aus der Perspektive der Organisationsentwicklung da drauf guckt. Also ich gebe ein anderes Beispiel. Unternehmen sind ja verpflichtet, eine psychische Gefährdungsbeurteilung zu machen. So, meistens, wenn man diese Dinger durchliest, kriegt man schon Depressionen. Also man hat schon das Gefühl, ich glaube, ich bin auch irgendwie ein bisschen krank, so, weil das alles so negativ ist. Und wir formulieren die Dinge halt immer potenzialorientiert. Weil wir wollen doch von den Leuten den Move. Wir wollen doch, dass die ins Tun kommen.
Ja.
Und nicht, dass sie sagen, ja, ich finde es auch blöd. Weil dann wissen wir hinterher, ganz viele finden es blöd.
Na, eigentlich alle.
So. Und das ist das, was wir versuchen mit den Befragungen, also Unternehmensbefragungen, die wir machen, oder mit eben Transformationsbegleitung oder auch eben im konzentrierten Arbeiten. Da messen wir immer, um zu gucken, wo sind die Potenziale, auf was müssen wir uns fokussieren. Genau. Und dann können wir hinten in den Rohdaten die Korrelationen angucken und sagen, wenn wir an dem Hahn drehen, passiert eigentlich da hinten was oder nicht. Dann haben wir die falsche Hypothese gehabt oder dann müssen wir eine neue Intervention finden. Schon auch Handarbeit.
Ja, aber spannend, dass ja auch sozusagen in dem Thema, wo es vielleicht gar nicht jeder erwartet, auch Daten das neue Gold sind und man da Dinge sehr genau nachvollziehen kann.
Ja.
Da hilft uns ja vielleicht auch so ein bisschen die neue Welt. Und ich könnte mir gut vorstellen, in Diskussionen mit Führungskräften, dass das natürlich nochmal sehr unterstützend wirkt. Zahlen wirken ja dann doch nochmal anders als noch so positive Worte. Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, deswegen nennen wir das auch datenbasiertes Coaching.
Mhm.
Weil wir also die Führungskraft unterstützen oder das Management unterstützen, anhand der Daten den Weg weiterzuentwickeln.
Mhm.
Und da interessiert gar nicht meine Haltung, meine Meinung, sondern das ist die Resonanz aus der Organisation. Was heißt das für dein Führungsverhalten? Und das ist, also so erlebe ich das, sehr hilfreich für die Leute, weil sie eben ihr Bauchgefühl auch ein Stück korrigieren können.
Du hattest vor uns verschiedene Punkte genannt. Selbstwirksamkeit, da kommen wir definitiv noch drauf im Gespräch. Resilienz war auch einer der Punkte, das hast du ziemlich am Anfang genannt. So, jetzt fallen wir ja von einem Schock zum anderen und ich würde jetzt mal fast eine Wette abgeben, die habe ich wahrscheinlich schon gewonnen, es kommen noch ein paar dazu und oft kommen die ja auch aus Ecken, wo man es manchmal gar nicht mit rechnet. Ne? Gestern Freund, heute vielleicht nicht Feind, aber teurer Freund, wie auch immer, wenn ich jetzt mal an die Politik denke. Jetzt ist die Frage, wie erhöhe ich die Resilienz in meinem Unternehmen, aber provoziere nicht gleichzeitig einen Stillstand, also verhindere Innovation, verhindere Transformation. Die Gefahr ist sehr groß. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, Fokussierung ist der Punkt. Und wir müssen das ja alles gleichzeitig machen. Wir müssen innovativ sein, sonst können wir nicht transformieren, sonst sind wir nicht wettbewerbsfähig. Aber wir müssen auch resilient sein. Oder vielleicht widerspricht sich das auch gar nicht.
Nee, für mich widerspricht sich das nicht, sondern Resilienz ist quasi wie eine Art Fundament dafür. Wir haben in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren das ja krass überbetont, diese permanente Veränderungsnotwendigkeit. Also jeder Vortrag fing hier an mit, nichts darf mehr so bleiben, wir alle müssen uns verändern. Meistens war der zweite Satz, und Menschen verändern sich nicht gerne. Da haben wir uns direkt schon mal irgendwie das Beinchen gestellt. Genau. Punkt. So. Und wir haben das, also da gucke ich auch kritisch auf mich, wir haben das übertrieben. Weil so sind Menschen nicht. Menschen brauchen Stabilität, um zu transformieren. Das ist, also kann man schon bei den Kindern gucken, Kinder, die gut gebunden sind, ne, Stabilität haben, die explorieren. Und so richtig doll viel anders ist das bei uns Erwachsenen auch nicht. So, das heißt, dass ich gucken muss, wie kann eigentlich eine Stabilität entstehen, weil die eben auch darauf einzahlt, dass man so eine gewisse Robustheit hat. Weil Resilienz in unserer, also als Begriff, ist ja so ein bisschen besetzt mit dieser Biegsamkeit. Ne? Ich werde gebogen und dann richte ich mich wieder auf. Es bricht nicht gleich. Und da würde ich sagen, ist so ein bisschen Resilienz 1.0, weil die Transformation, von der du sprichst, erwartet von uns, dass wir nicht zurückgehen in das Alte, sondern eigentlich uns wieder aufrichten, aber einen Schritt nach vorne gehen gleichzeitig. Und das kriegen wir hin über die Kombination Resilienz stärken, also schon die Herausforderung bewältigen, aber übers eigene Tun. Und dann haben wir das Tun, also das selber einen Schritt gehen. Und wenn wir dann reflektieren, wir haben die Situation bewältigt, dann steigt die Resilienz als Folge dieser Reflexion. Also der Reflex, dass HR jetzt sagen könnte, wir machen jetzt eine Trainingsreihe resilient führen, der liegt ja nah. So.
Man sieht ja nicht, dass ich nicke.
Ja. Und da würde ich sagen, bitte nicht, ja, bitte nicht, weil das plumpst hinten raus. Wir müssen eher, wie kann man psychologisch empowern, weil da von diesem Modell wissen wir, es erhöht Bindung und Motivation. Wie können wir das psychologische Kapital stärken? Also wir müssen quasi an die Ursachen gehen und gucken, aha, Resilienz plumpst hinten raus, Zufriedenheit plumpst hinten raus und das, sich darauf fokussieren, an welchen Hebeln wir wirklich arbeiten müssen. Deswegen würde ich nicht Resilienz quasi als Eingangstor nehmen, sondern immer eher gucken, dass diese Bewältigungsreflexion stattfindet, weil dann wissen wir, dass sie eh kommt.
Spannend. Jetzt gucke ich hier auf die Uhr und stelle mit Erschrecken fest, die Zeit läuft und läuft und läuft. Und ich habe eigentlich noch so 5 Millionen Fragen ungefähr.
Ja, ein paar Zettel liegen da noch.
Ein paar Zettel liegen da, das sieht doch keiner. Deswegen, ich würde nochmal auf das Thema Zuversicht, nachhaltige Transformation kommen. Ne? Das trägt sie ja bei 5 nach 12. Irgendwie gelingt uns das ja nicht so richtig. Ne? Also sozusagen, also Zuversicht bei Nachhaltigkeit und nachhaltiger Transformation verspüre ich bei Menschen, die sich sehr eng mit dem Thema beschäftigen und sehr intensiv unterwegs sind. Aber bei einem Großteil sehe ich eher Resignation. Ne? Also sie sagen, ich kann ja nichts tun, hat man schon zitiert, ist ja nicht mein Beitrag. Ach, Deutschland 2%, was Teufel was. Ist nicht mein Job, die anderen müssten erstmal die Chinesen und wer auch immer noch alles. Wie kommen wir aus diesem Kreis raus? Weil im Grunde genommen die Methoden, die du jetzt hier für Führungskräfte, für Unternehmen, CEOs genannt hast, kann man die auch in der Gesellschaft anwenden oder in der Kommunikation miteinander, wo wir zusammenwirken müssen. Also ich bin Freund des Zusammenkooperierens an der Stelle, um die Welt zu transformieren. Also was sind deine Gedanken dazu? Völlig frei.
Also ich erschließe mir die Welt ja lesend. Deswegen habe ich zum Beispiel auch viel von der Maren Urner gelesen, die sich ja mit dem Phänomen auch beschäftigt. Auch Klimakommunikation. Also da gibt es einfach ein paar, oder die Lea Dohm zum Beispiel, ganz viel zu diesem Thema aus der psychologischen Perspektive macht. Und ich glaube, wir müssen auf diese Expertise auch vertrauen. Die forschen dazu, wann kommen Menschen eigentlich, also wie muss man es kommunizieren, dass sie rankommen an ihr eigenes Handlungspotenzial. Und da ist Fokus eben auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und wir kommen sehr stark eben aus dieser Dramatik und aus dem Mangel und daraus entsteht eben keine geordnete Reaktion, sondern eher eine limbische. So. Deswegen auch da gilt, den Fokus radikal auf das zu lenken, was geht und auch, welche Medien konsumiere ich. Also ich habe jetzt einen Vortrag gehalten auf einem Kongress, da ging es um serielles energetisches Sanieren. Das ist ein Konzept, was aus Niederlanden kommt, das feiert da echt Furore, weil die das, also das waren die wirklich mit Begeisterung, die Niederländer, so wie sie auch die Entsiegelungswettbewerbe zwischen den Städten gemacht haben und die Leute, ja, die Pflastersteine nur so rausreißen vor lauter Enthusiasmus. Und das war interessant, weil da gab es Leute, die haben gesagt, ach, was die Politik erzählt, ach, was in den Zeitungen steht, das Ding ist gar nicht mehr aufzuhalten. Ich bin total bestärkt da rausgegangen, obwohl ich einen Vortrag über Zuversicht gehalten habe. Ich gedacht habe, wie cool.
Ja.
So, das heißt, wie oft beschäftige ich mich eigentlich mit Menschen, die da nah dran sind, die das einschätzen können, die sagen, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Wie oft lese ich eigentlich Dinge über gelingende Lösungen, die es ja gibt,
ja,
die funktionieren. Wie oft erlebe ich das selber, dass ich meinen kleinen Beitrag leisten kann. Also auch da wieder, es gibt diese guten Ideen, es gibt diese Menschen, auch die Tendenz konstruktiver Journalismus, da passiert gerade wahnsinnig viel. Also nicht nur beim Problem stehen bleiben, sondern auch die Lösung mitzunehmen. Ganz klar zu gucken, bestimmte Medien konsumiere ich nicht mehr, gar nicht mehr. Ich habe das sehr ausgewählt und es gibt sogar Tage, wo ich sage, heute möchte ich auch keine Nachrichten über den orangen Mann aus den USA haben. Und dann gucke ich noch nicht mal bei die Tagesschau. Und mir sagt, nee, heute ist mir zu viel.
Ja. Oh, da haben wir Parallele. Das wusste ich nicht sozusagen. Ich also klemme mir auch ein paar Medien an der Stelle,
ja,
an der Ecke. Ist das vielleicht sogar das Problem, ne? Weil ich komme gerade von einer Konferenz. Natürlich haben wir da Herausforderungen gesehen, eine Menge. Aber ich bin genauso rausgegangen, es war meine Kernbotschaft. Der Zug rollt weiter.
Ja.
Man hat aber das Gefühl, in der Diskussion in Deutschland zumindest ist es anders. Ne? Also diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen, und man kann auch nicht erwarten, dass sich jeder mit dem Thema beschäftigt, andere haben andere Prioritäten in ihrem Leben, haben den Eindruck, wenn man sie fragt, nee, das wird alles wieder zurückgedreht, guck mal die Politik an, mach mal die Zeitung auf, wo ist da der Anpack? Wenn dann doch der Zug rollt, zum Glück.
Also was ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, also was ich wirklich schade finde, ist, dass wir in Deutschland das Potenzial nicht nutzen, was wir haben. Es ist ein Land von Erfindern und Erfinderinnen, schlauen Ingenieurinnen und Ingenieuren. Also das Potenzial dieses Landes ist einfach echt groß. Und das wäre das, also wenn ich mir was backen dürfte, dann würde ich sagen, eine zuversichtliche Politik, die sagt, also wenn das jemand rocken kann, dann wir. Mhm. Weil wir diese schlauen Menschen hier haben, weil wir diesen Erfindergeist haben. Und ich glaube, es würde einen großen Aufbruch für die Menschen bedeuten, auch im Osten, wo ja viel auch Solartechnologie zum Beispiel angesiedelt war. Auch, also ich glaube, es würde wirklich einen Unterschied machen. Und da werde ich halt nicht müde, weil jetzt kommt so eine Prophezeiung. Ich glaube, dass dieser Erfindergeist sich irgendwann politisch nicht mehr gängeln lässt. Weil das sind einfach wirklich viele schlaue Menschen, die Probleme, die klaren Blick auf die Probleme haben und die daran längst arbeiten. Mhm. Und irgendwann wird es Peng machen und dann werden die sagen, naja, scheiß auf, also auf die politischen Umgebungsbedingungen, wir machen es jetzt einfach. So. Und dieser Punkt wird kommen. Weil die können ja nicht ihr Gehirn abschalten.
Na, no, bitte nicht, bitte, ja,
bitte nicht.
Und man sieht, wie dir das nahe geht gerade. Sozusagen sieht jetzt nicht jemand, aber man hat das, glaube ich, in der Stimme gehört. Und ja, ich, am Ende ist es ja auch mein Ziel meines Podcasts. Ich möchte eben, so wie mit dir, über positive Dinge sprechen, auch wenn man natürlich kommst du am Problem nicht vorbei. Man muss ja wissen, was man anpacken will, was man verbessern und lösen will. Aber es gibt so viele Lösungen, alleine wie viele Innovationen wir hier schon hatten als Gast, ne, wo ich sage, also kann ich ja Ausblick machen, Kaffeesatz, Lampen aus Kaffeesatz, glaubt mir keiner, aber geht. Und die funktionieren auch, um das gleich zu sagen. Falls jetzt die Pessimisten um die Ecke kommen, ja, ist irgend so eine Show. Das, naja, geht alles. Ja, kann ich sozusagen sehr gut verstehen. Dankeschön, Dankeschön. Die Zeit rennt, Vera. So. Mhm. Deswegen würde ich mal noch so eine Überfliegerfrage machen, da kannst du auch ein bisschen was reinpacken sozusagen. Du hast in Mut zur Zuversicht ist, glaube ich, das Bild gewesen, ne? Möchtest du in die Geisterbahn einsteigen und ins Riesenrad? Ich fand das wunderbar. Keine Ahnung, wer von euch auf die Idee gekommen ist, von euch beiden, aber ich finde das phänomenal, ne? So, Da würden wahrscheinlich alle sagen, sie würden gern ins Riesenrad einsteigen. Mhm. Ja, gibt ja auch kleine, wenn man Höhenangst hat. Aber irgendwie reden wir doch eher über die Geisterbahn immer.
Naja, das hat was mit der negativen Wahrnehmungsverzerrung zu tun, Negativity Bias, dass wir eher reagieren auf Gefahren. Weil unser Gehirn ja gar nicht so doll zum Denken gemacht ist, sondern zum Überleben sichern. Und das schlägt dann halt dazu, wenn wir uns zu viel mit Negativität befassen. Also was ich immer den Leuten so ans Herz lege, ist nicht einzusteigen, wenn jemand so mit so einem kleinen Flitzer vorbeikommt und sagt, steig ein und fahr mit mir durch die Geisterbahn. Die Einladungen lauern ja an jeder Ecke. Sondern zu sagen, nein, danke, ich möchte mich damit nicht befassen. Und da merke ich, dass den Leuten das schwerfällt, weil sie sagen, ja, aber ich kann doch nicht einfach sagen, will ich nicht drüber reden, das ist doch total unfreundlich. Nee, es ist Selbstschutz. Mhm. Und manchmal sogar Notwehr, weil es gibt ja auch die Champions League Jammerer, ja? Die machen das auf einem sehr hohen Niveau.
Ja.
Und da ist es Notwehr. Also wirklich gut zu sagen, na, die Einladung für die Geisterbahn, die kommt eigentlich alle 5 Minuten und kurz bevor man wirklich erst mit einem Passiertes mal einsteigt, sagt, ist das jetzt, also mag ich das jetzt machen? Und hilft mir das? Oder kann ich gucken und dann wieder den Fokus auf das Mögliche setzen? Dieses Bild der Geisterbahn, das ist eigentlich entstanden, ich bin traumapädagogisch ausgebildet und es gibt ein Traumamodell von Lydia Hanke und dem Institut Berlin hier, da heißt es Häschen und Denker, das limbische System und bei mir heißt es halt, ist halt der Chef vom limbischen System heißt Walter. Walter und der Schlaumeier, weil alles, was wir hier machen, ist ganz schön viel Schlaumeier-Zeugs. Mhm. Ja? Wir sind uns total einig und reden halt so daher. Aber unser limbisches System hört halt mit. Der Walter sagt ganz genau, wo wird es hier für mich gefährlich. Mhm. So, und der ist halt derjenige, der dann auf den Buzzer haut und sagt, ab durch die Geisterbahnen. Der Unterschied wäre vielleicht, dass man sagt, ich habe Angst oder ich bin die Angst. Und ich finde es richtig, Angst zu haben, wenn ich mir die Studien angucke und all das. Mhm. Respekt und Angst. Aber wir dürfen nicht die Angst sein. Also sie darf uns nicht beherrschen, weil das heißt, auch stoffwechselphysiologisch sind wir dann quasi. Also, und das heißt, durch die Geisterbahn fahren. Ich habe da gar keine Wahl mehr, sondern ich sitze in diesem Ding und um jede Ecke rumfahren und da ist irgendeine Gruselkabinettgeschichte. Insofern ist das immer so die Einladung. Und das ist Disziplin, fällt mir auch nicht immer leicht. Ja, aber ich bin darauf trainiert, zu spüren, wow, jetzt wird es gerade ein bisschen, ja, da kommt ja wieder angerauscht, der Wagen. No. Und wenn wir Lösung finden wollen, muss bei uns oben die Lampe anbleiben. Und die Lampe ist nicht an, wenn wir in der Geisterbahn sind. So viel steht fest.
Das stimmt, sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, und ehrlicherweise, wenn man so in der Geisterbahn ist, kann man auch nicht weit blicken. Ne? Also
nein.
Dann sieht man ja so wirklich die Gefahren um die nächste Ecke sieht man nicht. Sich darauf einstellen auf dem Riesenrad, das weitet den Blick und weitet dann, sieht man mehr Chancen, glaube ich. Man kann ja auch die Richtung ändern, wenn man da in die eine Richtung keine Chancen sieht, dann also ist für mich zumindest das Bild.
Also in der Geisterbahn fokussiere ich nicht auf Mögliches, sondern ich fokussiere auf Bewältigung.
Mhm. Wie kommt man hier durch?
Ja. Und das ist eine Wahrnehmungsverengung, die da stattfindet.
Ja.
Weil wenn ich da rechts und links nachgucke, habe ich verloren. Das heißt, ich habe eine Wahrnehmungsverengung. Für die guten Lösungen brauchen wir aber eine Wahrnehmungserweiterung. Und dafür brauche ich eine gewisse innere Stabilität. Also es ist ja eine kerngesunde Reaktion, wenn ich Bedrohung erlebe, dass meine Wahrnehmung sich verengt, um das zu bewältigen. Es wäre verrückt, wenn das nicht so wäre. Und deswegen ist es so wichtig, dass man bei sich selber nachguckt. Was macht es mit mir? Wo merke ich, mir geht gerade die Puste aus? Wie kann ich mich ganz schnell wieder selber stabilisieren? Wenig Kontakt mit Profi-Jammerern. Viel Kontakt mit Menschen, die anschlussfähig sind an Zuversicht, an was Positives.
Zuversicht heißt die neue Führungskraft.
Habe
ich kleine Ergänzung von meiner Seite, aber passt, glaube ich, ganz gut. Wir haben über Zuversicht gesprochen, wie man sie bekommen kann, wie man sie beeinflussen kann. Ich denke und hoffe, es sind viele, sind nachdenklich geworden und haben gesagt, da kann ich ja selbst etwas bewegen, in welcher Verantwortungsebene auch immer oder auch in meinem eigenen Tun. Ich kann was bewegen und dann wäre ich sogar resilienter als Folge aus der Ecke. Also, und wer sozusagen neugieriger geworden ist, kann sich ja einlesen. Wer hat das eine oder andere zu Papier gebracht mit Katharina Roos. Aber die 5x5 bleiben dir nicht erspart als Gast bei 5 nach 12, liebe Vera. Deswegen bitte ich dich einfach kurz zu ergänzen. Ich, Vera Starker, stehe für.
Hartnäckigkeit. Herzliche Hartnäckigkeit.
Auch schön. Nachhaltigkeit heißt für mich?
Bewegen, Dinge bewegen und in die richtige Richtung bewegen.
Mhm. Auch wenn der Begriff überstrapaziert ist, weiß ich, aber das habe ich ja vor mehreren Jahren schon immer gemacht, die 5x5. Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Also was ich nicht tun würde, quasi.
Mhm.
Boah, da gibt es eine ganz lange Liste.
Für die ganze Liste haben wir nicht Zeit.
Nee, da haben wir nicht Zeit. Aber ich würde nicht mehr, übers Wochenende, oder habe ich noch nie gemacht, aber ich würde nicht übers Wochenende einen Trip nach Mallorca mit dem Flugzeug machen.
Fliegen prägt da sehr ehrlicherweise bei dieser Frage.
Aber ich bin Pilotentochter.
Ach.
Ich bin quasi im Flugzeug groß geworden.
Okay, machen wir eine neue Folge zu. Ja. Folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt.
Was kommt als nächstes?
Gut, was kommt denn als nächstes, liebe Vera?
Transformationsstudie.
Eine Transformationsstudie. Ja. Was ist die Idee? Was wird da, wo?
Wir wollen raus aus diesem, aus dieser hohen Misserfolgsquote von knapp 84%. Und wir wollen auch darlegen, dass das nicht an den Menschen liegt, im eigentlichen Sinne. Also nicht an den Widerständlern und all dem, was da immer so attribuiert wird, sondern wir wollen konkrete Ansatzpunkte finden über die Studie, wo wir Unterschiede machen können in der Gestaltung von Transformation, dass sie gelingt. Und ja, ich hoffe, dass wir da, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir da einen Goldschatz heben können.
Boah, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Und,
in einem halben Jahr komme ich wieder.
Sehr gut, ist fest eingebonkt, zumal wir reden hier über Transformation. Ja. Und ich möchte bitte nicht, dass die Teil der 84% ist, dann haben wir ein größeres Problem noch. Sondern bitte 16%, die erfolgreich sein. Ich meine die nachhaltige Transformation natürlich. Liebe Vera, herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Wir haben viel gelacht.
Ja.
Dankeschön, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern hat das ebenso gefallen. Gern Feedback an mich und dann freut euch bald auf die nächste Folge von 5 nach 12.
Vielen Dank für die Einladung, Enrico.